Danke, Herr. Jeder hat gerade was in die Körbchen gelegt. Oder fast jeder, ist egal. Es gibt viele kleine Beiträge und daraus wird was Großes. Und wir können gemeinsam Dinge angehen, weil wir gemeinsam Geld zusammenlegen und gemeinsam mit dir unterwegs sind. Hab Dank für alles, was jetzt zusammengekommen ist und hilf uns, das klug und weise zu verwalten. Amen. Mein Thema heute ist gemeinsam unterwegs. Das war das Motto der Zeltstadt im Norden und darüber werde ich heute und auch nächsten Sonntag nochmal sprechen. Heute wird es mehr um diesen Aspekt des gemeinsamen Unterwegsseins gehen und nächste Woche geht es dann mehr um das gemeinsame Unterwegssein. Ja? Für diejenigen, die meine Predigt auf der Zeltstadt schon gehört haben, ja, einiges wird euch schon bekannt sein, aber nicht alles. Und ich hoffe, dass ihr einfach trotzdem nochmal zuhört. Gemeinsam unterwegs, das gilt ja nicht nur auf der Zeltstadt, sondern auch und ganz besonders für uns als Gemeindefamilie. Aber sind wir eigentlich gemeinsam unterwegs? Diese Frage habe ich mir schon vor der Zeltstadt in Bezug auf unsere Gemeinde gestellt. Sind wir wirklich gemeinsam unterwegs? Oder macht nicht doch jeder irgendwie so sein eigenes Ding? Darauf gibt es keine schnelle Antwort. Und ich will heute einfach ein paar Aspekte angucken und euch anregen, darüber nachzudenken, inwieweit wir gemeinsam unterwegs sind. Und wie das vielleicht auch noch anders aussehen könnte. Was wir auf jeden Fall gemeinsam machen, ist natürlich sonntags hier Gottesdienst feiern. Ja, wir treffen uns, wir kommen zusammen und wir beten gemeinsam Gott an mit Liedern, beim Geben, im Abendmahl und ein Stück weit vielleicht auch durch die Predigt. Wir sind uns im Großen und Ganzen über den Stil, wie wir Gott anbeten wollen, auch einig. Ja, klar, der eine hätte gerne mehr englische Lieder und der andere hätte gerne ein bisschen mehr Jazz oder Rock oder keine Ahnung. Und dem einen gefällt dieser Prediger besser und dem anderen gefällt der andere Prediger besser. Aber alles in allem, so übers Jahr, kommt jeder zu seinem Recht. Wer grundsätzlich die Lobpreislieder, die wir singen, nicht mag oder wer gern nach 8 Minuten mit der Predigt fertig wäre, der wird sich auf Dauer eine andere Gemeinde suchen. Für manche ist Vineyard auch zu freiheitlich, für andere zu konservativ. Aber wie hat John Wimber immer gesagt, Vineyard ist nur ein Kraut in der Suppe. Solange wir Vater, Sohn und Heiligen Geist als den dreieinen Gott anbeten, solange wir Jesus als unseren Erlöser feiern und uns an der Bibel ausrichten, solange können wir unser Christsein letztendlich überall in Gemeinschaft leben. Es muss nicht genau diese sein. Wer hier ist, der mag aber eben genau dieses Kraut in der Suppe. Und anderen schmeckt eben anderes Kraut besser. Deshalb gehen sie woanders hin. Ist alles gut. Jeder so, wie es gefällt. Wir sind also gemeinsam unterwegs, weil wir uns auf den Stil des Gottesdienstes einigen können und kommen deshalb sonntags hier zusammen. Zumindest 3-mal im Monat. Am 4. Sonntag, bei uns jeweils der 2. Sonntag eines Monats, da feiern schon nicht mehr so viele gemeinsam. Die Begegnungsfeste in den Glasbläserhöfen werden nur von wenigen besucht, der Rest macht irgendwas anderes und das ziemlich sicher nicht gemeinsam. Ich weiß nicht, was ihr an diesen Sonntagen macht. Einige freuen sich wahrscheinlich über einen freien Tag und machen einfach mal nichts oder das, was schon so lange liegen geblieben ist. Und andere gehen vielleicht woanders in den Gottesdienst. Versteht mich nicht falsch, das ist kein Vorwurf, dass wir an diesem Sonntag nicht so gemeinsam unterwegs sind wie an einem Tag wie heute. Es ist einfach eine Beobachtung. Über diesen Sonntag, den Sonntag mal anders, werden wir als Gemeindeleitungsteam deshalb nochmal nachdenken, wenn wir am 21. September in Lauenburg in die Klausur gehen. Denn wir wollen auch an diesem 2. Sonntag im Monat wirklich gemeinsam unterwegs sein. Aber wie gesagt, grundsätzlich, sonntags sind wir uns einig, sind wir im Großen und Ganzen gemeinsam unterwegs. Viele von uns haben auch unter der Woche noch mindestens einmal Gemeinschaft im Hauskreis oder in der Zweierschaft, bei Dienstgruppentreffen, bei Veranstaltungen, beim Wochenausklang, in der Seelsorge oder sonst beim gegenseitigen Helfen und Unterstützen. Den einen reicht das genau so, wie es ist, andere hätten gern mehr. Das hat zum Beispiel etwas damit zu tun, wie viel Nähe wir jeweils brauchen und wie viel Distanz. Mir persönlich geht bei dem Wort gemeinsam immer schon gleich das Herz auf. Ja? Gemeinsam ist für mich immer schon mal gut. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht gerne alleine. Ja? Ich mag das nicht. Ich kann das, aber ich mag es nicht. Ich gehöre eher zu diesen Kuscheltypen, die gar nicht genug Nähe haben können und deshalb bin ich auch immer gern mit Leuten zusammen. Mir fällt es nicht schwer, zu relativ fremden Menschen eine Beziehung aufzubauen. Solche Menschen wie ich sind auch oft warmherzig und das ist ja vielleicht auch ganz schön, aber es ist nicht wirklich jedermanns Ding und so dies Kuschelige kann auch mal übergriffig sein. Mein Mann ist zum Glück auch so ein Nähetyp. Er braucht nicht zu viel Abstand, ist ganz schnell per Du. Andere Menschen würden vielleicht gerne noch länger beim Sie bleiben und auch lieber die Hand geben und oder vielleicht nur so aus der Ferne zuwinken und nicht gleich in den Arm nehmen. Diese Menschen wirken dann vielleicht kühler und distanzierter, sind aber eben auch nicht so übergriffig oder vereinnahmend und können vielleicht besser Grenzen setzen als andere. Nähe und Distanz, das ist eine Dimension, auf der wir uns voneinander unterscheiden und die über die Art, wie viel und wie eng wir Gemeinschaft leben, entscheidet. In meiner Traumgemeinde sind wir jeden Tag zusammen. Für andere ist das vielleicht ein Albtraum. Gemeinsam etwas zu machen, das kann also ganz schön herausfordernd sein, weil wir alle so unterschiedlich sind. Dazu eine kleine Anekdote. Wie ihr wisst, gibt es fast jedes Jahr eine große Konferenz der deutschsprachigen Vineyard in Berlin oder in Speyer. Manchmal sind nur die Leitenden eingeladen, manchmal auch alle, die Interesse haben. Auf jeden Fall kommen da immer so 400 bis 600 Leute zusammen und die sind dann 4 Tage auf engstem Raum in einem Hotel oder in der Vineyard Speyer. Von morgens bis abends alle zusammen, wir loben gemeinsam Gott, wir beten, wir hören Referate. Eventuell gibt's mal so einen Workshop zwischendurch, da ist es dann ein bisschen kleiner, so 20 bis 25 Leute oder 50 Leute. Aber definitiv ist man den ganzen Tag mit vielen Menschen zusammen. Nach der Konferenz, auf dem Heimweg im Auto, spielt sich dann regelmäßig Folgendes ab. Ich, oh, war das wieder schön. Oh, ich bin noch ganz erfüllt, ich muss das alles verdauen. Ich bin so froh, dass wir hingefahren sind. Tolle Konferenz. Jan, oh, ich weiß nicht, warum ich mir diese Konferenzen immer wieder antue. Das war wieder super anstrengend. Ich muss mich davon erstmal erholen. Warum empfinden wir das so unterschiedlich? Es ist relativ leicht zu erklären. Ich bin ein sogenannter extravertierter Mensch. Das heißt, ich bin nach außen gerichtet. Und ich bekomme Energie, wenn ich mit vielen Menschen zusammen bin. Ich fliege geradezu nach so einer Veranstaltung. 2200 Leute auf der Zeltstadt in Thüringen, wunderbar, gib mir mehr. Ja? Ich bin gern mit vielen Leuten zusammen, trage mein Herz eher auf der Zunge und bin so der Typ Mensch, der eine Party in Schwung bringen kann. Jan ist da anders. Der ist eher introvertiert, also nach innen gerichtet. Für ihn sind Großveranstaltungen Stress pur, vor allem, wenn er sich nicht zwischendurch zurückziehen kann. Introvertierte Menschen bekommen Energie im Zweier- oder Dreiergespräch, in sehr kleinen Gruppen. Da laufen sie zur Höchstform auf. Ich muss mich nach einem netten Kaffee trinken mit einer Freundin erstmal erholen. Ja? Also es ist nicht so, dass ich das nicht genieße, aber es strengt mich an. Ich habe nichts gemacht, ja. Ich habe im Café gesessen, Kaffee getrunken, mich nett unterhalten und ich brauche hinterher eine Pause. Ich muss mich erholen. Ja? Jan nicht. Jan sagt, wieso? Ja. Heute Nachmittag nochmal, ist alles gut. Ja. Insofern ist es also so, introvertierte Menschen sind von zu viel Gemeinschaft angestrengt. Gern Gemeinschaft, ja, aber mit dem besten Freund, der besten Freundin, dem Ehepartner, das reicht dann auch. Energie bekommen durch viele Menschen oder durch einige wenige, das ist also eine weitere Dimension oder Ebene, auf der wir uns voneinander unterscheiden. Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht. Gemeinsam, das kann also durchaus eine Herausforderung sein. Wie viel Gemeinschaft will ich eigentlich? Wie eng muss das sein? Wie viel Nähe kann ich ertragen? Wie viel Nähe brauche ich? Wie viel Pause brauche ich von Menschen? Wie viel Distanz? Überlegt euch das gut, wenn ihr zu Veranstaltungen geht, damit ihr nicht nach Hause kommt wie Jan nach einer Vineyard-Konferenz. Das sage ich natürlich nur als Joke. Jan fährt schon gerne hin. Ja? Und er erlebt dann natürlich auch gute Sachen, sonst würde er nicht immer wieder hinfahren. Aber es ist eben für ihn anstrengend. Oder anstrengender als für mich. Es hilft enorm, wenn wir uns selbst gut kennen und um unsere Bedürfnisse wissen. Es ist ja nicht das eine besser oder schlechter als das andere. Es ist einfach nur anders. Wie viel Streit können wir vermeiden, wenn wir einfach nur wissen, ich bin introvertiert und ich brauche zwischendurch Ruhe, um aufzutanken, wenn ich in größeren Menschenansammlungen bin. Und ich weiß, dass du so bist und respektiere das vielleicht nicht nur, sondern sorge dafür, dass du zu diesen Ruhepausen auch kommst. Wie gut, wenn ich weiß, ich bin extravertiert und deshalb strengen mich intensive Zweiergespräche an. Ich brauche mich nicht dafür zu schämen, dass ich nach einem Zweiergespräch tatsächlich Erholung brauche. Und du verstehst vielleicht, dass das so ist und sorgst dafür, dass ich nach einem netten Kaffee trinken, das ich ja durchaus genossen habe, trotzdem eine Pause bekomme. Wir können also beide, die Introvertierten und die Extravertierten, beides. Ja, natürlich können wir alle in großer Gemeinschaft und wir können alle in kleiner Gemeinschaft. Es ist lediglich eine Frage des Zeitpunkts, wann uns etwas Energie kostet und wann wir Energie bekommen. Und wie viel leichter ist es, Gemeinschaft zu leben, wenn wir um unsere Unterschiedlichkeit wissen und einer den anderen höher achtet als sich selbst. Jetzt gibt es ja auch Menschen, die mögen am allerliebsten ganz allein. Ja, die wollen gerne ihre eigenen Entscheidungen treffen und die wollen sich nicht immer mit 1000 Leuten absabbeln müssen und das kann ja auch echt nervig sein. Dennoch, Gott hat gesagt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Wir brauchen Gemeinschaft, vor allem mit Gott, aber auch mit anderen Menschen. Aber mit wie vielen, wie nah und wie lange, das wird jeder ganz unterschiedlich empfinden. Warum brauchen wir die Gemeinschaft? Warum rede ich heute über dieses Thema? Ob nun in großer oder in kleiner Gruppe, ob ganz nah oder nicht ganz so nah, wir sollten nie allein sein, sondern immer in Gemeinschaft, denn wir sind schon von Gott auf ein Du hin geschaffen, als soziale Wesen. Gott selbst ist ein Gemeinschaftswesen, er ist drei in eins, er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er spricht mit sich selbst in der Wir-Form. Im 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 26 steht, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gott ist in seiner Dreieinigkeit perfekt. Er braucht nichts anderes. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen, ein Bild, das uns gleich sei, so sagt es der Vers. Aber wir sind als Einzelne nicht komplett. Mann und Frau sollen sich ergänzen, aber auch das ist nicht genug. In der Gemeinde ergänzen wir uns mit unseren Gaben. Es sind nicht alle Apostel und Lehrer und Seelsorger und Geistunterscheider und so weiter und so weiter. Jeder hat ein anderes Gabenspektrum und damit alles in ausreichendem Maße vorkommt, brauchen wir einander in der Gemeinde. Im 1. Korinther 12 könnt ihr das nachlesen. Da steht auch, dass wir ein Leib sind, alle von dem einen Geist Gottes beseelt. jeder mit unterschiedlicher Persönlichkeit, mit anderem Gabenspektrum. So gehört die ganze Christenheit zusammen als perfekte, eine Braut für Jesus. Wir haben also nicht wirklich die Wahl. Wenn wir irgendetwas im Reich Gottes tun wollen, müssen wir es mit anderen gemeinsam tun. Sonst wird es nichts. Allein geht man ein. Tatsächlich ist Einsamkeit in der sogenannten westlichen Welt einer der größten Killer. Wenn ich also sage, allein geht man ein, dann ist das tatsächlich so. Ja, man stirbt, wenn man zu viel allein ist. Gott Vater hat es außerdem bewusst so eingerichtet, dass nicht einer alles allein kann. Das hält uns demütig. Wir werden uns immer wieder schmerzlich oder auch freudig bewusst, dass wir der Ergänzung bedürfen. Schmerzlich, weil wir es manchmal allein schaffen wollen, und freudig, weil es gut tut, nicht alles allein können und machen zu müssen. Jesus war mit seinen Jüngern auch gemeinsam unterwegs. Er hätte seine Botschaft vom nahen Reich Gottes auch allein verkündigen können, aber er hat die Jünger mitgenommen, weil er sie anleiten wollte, damit sie sein Werk nach seinem Tod fortsetzen konnten. Einige der Jünger waren noch näher an Jesus dran als andere, zum Beispiel Jakobus und Johannes, die beiden Söhne des Zebedäus, und natürlich Petrus. Die drei waren zum Beispiel im Garten Gethsemane, nah bei Jesus, kurz bevor er verraten wurde. Vielleicht waren diese drei auch eher so Nähetypen, die es nicht nur gut aushalten konnten, sondern es sogar liebten, ganz nah bei Jesus zu sein. Unter den Zwölfen waren aber bestimmt auch solche, die es nicht ganz so eng mochten, die lieber ein bisschen Abstand hatten und mal in Ruhe über alles nachdenken wollten. Ich könnte mir vorstellen, dass Petrus so ein Extravertierter war, der in den Menschenmengen, also sagen wir mal so Speisung der 5000, ja, da ist der so richtig geflogen und hat Energie gekriegt. Und andere, die haben vielleicht eher aufgetankt, wenn sie abends mit Jesus im kleinen Kreis dann zusammensaßen. Dennoch waren sie alle gemeinsam unterwegs. Ich will uns heute ermutigen, dass wir uns auf die Gemeinschaft und das Gemeinsame besinnen. Wir haben heutzutage alle megamäßig viel auf dem Zettel. Jeder hat Termine, sei es in der Gemeinde oder woanders. Lasst uns heute neu darüber nachdenken, welche Prioritäten was in unserem Leben haben soll. Und es geht mir jetzt nicht um den Sonntag mal anders, sondern um unsere Gemeinde und unser Gemeinschaftsleben ganz allgemein. Ja? Auf der Zeltstadt im Norden wurden wir zum Beispiel ermutigt, die Tischgemeinschaften wieder zu beleben. Das ist ein ungeheuer wichtiger Punkt. Mir hat mal eine Studentin erzählt, dass sie nach der Scheidung ihrer Eltern besonders darunter gelitten hat, dass es keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr gab. Vorher saßen sie zu fünft am Tisch und alle haben miteinander geredet und Mama und Papa haben auch da Sachen besprochen, die Kinder vielleicht nicht immer alle verstanden haben. Da ging es vielleicht mal um Politik oder um Umgang mit Geld oder Ärger mit dem Chef oder was auch immer. Aber die Kinder haben diese Sachen einfach gehört. Sie haben sie mitgekriegt, dass das Themen sind. Und sie haben ihre eigenen Themen eingebracht, haben sich unterhalten, haben miteinander besprochen, diskutiert, wie kann man in einer Sache vorgehen oder so. Nach der Scheidung haben sie oft vor dem Fernseher gegessen, einfach jeder für sich, wenn er gerade Zeit und Hunger hatte. Da gab es keine politischen Diskussionen mehr, da konnte man nicht mehr von den anderen lernen, wie sie mit bestimmten Situationen umgingen. Jesus hat sich oft bei Menschen eingeladen und mit ihnen Tischgemeinschaft gehabt. Wieder und wieder wird von den gemeinsamen Mahlzeiten mit den Jüngern oder mit vielen anderen berichtet. Und in Thüringen auf der Zeltstadt haben wir so einen schönen Witz gehört, den will ich euch nicht vorenthalten. Als Jesus seine Jünger losschickt, sozusagen im Restaurant einen Tisch zu reservieren, sagt er, bestellt einen Tisch für 26. Und jetzt denkt ihr vielleicht, wieso für 26? Die Lösung kommt, wenn Jan mir jetzt das Bild hierhin ploppt. die saßen ja immer nur auf der einen Seite vom Tisch. Deshalb brauchten sie 26 Plätze. Aber warum ich euch das Bild auch zeige, ist, man sieht da hier so die drei, das sind wahrscheinlich die Söhne des Zebedeus und Petrus, wer weiß. Die sind näher bei Jesus und dadurch sind sie auch näher beieinander. Ja? Also je näher wir an Jesus sind, desto näher sind wir auch aneinander. Mal so als Bild. Eine meiner liebsten Geschichten, wo es um Essen geht, natürlich, guckt mich an. Ja? Eine meiner liebsten Geschichten, nicht wegen des Essens, aber weil beim Essen Dinge passieren, die steht bei Lukas am Anfang des 19. Kapitels. Da lesen wir, und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Könnte mir auch so gehen, ja. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Also Jesus hat sich mal flott eingeladen, ne? Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Erst beim gemeinsamen Essen hat Jesus Zachäus dem Zöllner alles erklären können. Erst als er bei ihm eingekehrt war und sie beim Essen über alles sprachen, konnte die Bekehrung stattfinden. Und die Jünger waren dabei und haben zugehört und alles mitgekriegt, haben gesehen, wie Jesus lehrte, was er lehrte und wie er mit Menschen umging. Tischgemeinschaft spielte eine große Rolle. Wenn wir eines Tages im Himmel sind, werden wir mit Jesus zu Tische sitzen. So verheißt es zum Beispiel Lukas im 22. Kapitel in Vers 30. Wollen wir nicht schon jetzt den Himmel auf die Erde holen? Lasst uns Tischgemeinschaft haben miteinander, mit unseren Kindern, mit unseren Nachbarn, mit Leuten aus der Gemeinde. Viele in dieser Gemeinde haben die Gabe der Gastfreundschaft. Lasst uns mit diesem Pfund wuchern. Lasst uns nachdenken, wo wir noch mehr Gemeinschaft haben können. Die einen mit vielen Leuten, die anderen im kleinen Kreis. Jeder so, dass es nicht anstrengend ist, sondern Energie gibt. Lasst uns das wieder entdecken, was für eine lebensspendende Kraft in gemeinsamen Mahlzeiten steckt. Wo kann ich denn ein Vorbild sein für andere in der Gemeinde? Doch nur, wenn ich Gemeinschaft habe und Leben teile. Sonst kriegt ja niemand mit, wie gut oder schlecht ich mein Leben auf der Reihe habe. Und wo kann ich denn von den anderen lernen, wenn nicht in Gemeinschaft, wie man seine Kinder erzieht oder wie man mit den Widrigkeiten des Lebens fertig wird? Wer spiegelt mir denn liebevoll, wie ich auf andere wirke, wenn ich nicht in liebender Gemeinschaft bin? In unserer Gemeinde gibt es schon viele gute Beziehungen untereinander. Lasst uns das weiter ausbauen, ganz unkompliziert, bei gemeinsamen Zeiten. Brauche ich eine neue Batterie? Das okay. Also, ganz unkompliziert, wirklich unkompliziert. Nicht das ganze Haus putzen und, einfach gemeinsam essen. Bei jemand zu Hause oder hier nach dem Gottesdienst. Auch unter der Woche. Ich muss nicht mit allen in der Gemeinde dick befreundet sein, aber ich brauche ein paar wirklich gute und ehrliche Beziehungen und das brauchen wir alle. Ich wünsche mir, dass wir unsere wunderbare Beziehungskultur noch weiter ausbauen, dass wir noch viel mehr miteinander teilen. Wie gesagt, die einen brauchen ganz kleine Gruppen, die anderen größere. Die einen brauchen am liebsten jeden Tag Gemeinschaft, den anderen reicht es einmal die Woche. Aber lasst uns wirklich Gemeinschaft leben, stärker als bisher. Amen.